Es freut mich, dass wir unser Studium im Römerbrief fortsetzen können. Wir sind bei sehr interessanten Kapiteln, Kapitel 9 bis Kapitel 11. Und wir wollen uns erinnern, dass der gesamte Römerbrief letztendlich ein Brief ist, der sich im Gerichtssaal Gottes stattfindet oder im Hinblick auf das Gericht. Das Gesetz Gottes ist gebrochen. Der Mensch ist in einem gefallenen Zustand, hoffnungslos, und Gott bietet ihm die Gnade an, beruft ihn zum Leben, und so er diesem Ruf durch den Glauben folgt, kann er ein Gerechter werden, ein Gefäß zu ehren. Er bekommt das Wohlwollen Gottes, und wenn er dem widersteht, dann bleibt er im gefallenen Zustand, wird ein Gefäß des Zorns und erntet am Ende den Zorn Gottes. Wir haben ein Thema im Kapitel 9 angeschnitten, und das hat viele Theologen, und bis heute macht dieses Kapitel so manches durcheinander. Aber wir wollen es ganz einfach betrachten, indem wir ein paar Beweise gegen eine Vorbestimmung vor der Wahl des Menschen, aber eine Vorbestimmung nach der Wahl des Menschen sehen. So, wenn Gott den Menschen vorherbestimmt hat, bevor er wählen kann, das heißt, bevor er glauben kann oder nicht, dann warum sollte man beten? Warum betet Paulus für dieses Volk und sagt, ich wäre gern verflucht und für immer von Christus getrennt, wenn es nur möglich wäre, dass mein Volk Israel erlöst werden sollte? Warum beten für jemanden, wenn sein Schicksal schon von vornherein bestimmt ist? Warum soll ich überhaupt beten, wenn mein Schicksal schon vor meiner Wahl bestimmt ist? Wozu glauben? Wozu einen Ruf annehmen, wenn der Ruf nur kommt an den, der vorbestimmt ist, und dann die anderen verloren gehen? Wozu glauben, wenn auch man gerufen wird, wenn man sowieso keine Wahl hat, ob man glaubt oder nicht? Wozu predigen und einladen, um Gottes Gnade anzunehmen, wenn sowieso alles schon vorher vorbestimmt ist? Wozu kämpfen, um nicht aus der Gnade zu fallen? Wir finden hier in diesen Texten, dass Israel aus der Gnade sozusagen gefallen ist. Das heißt, sie haben die Gerechtigkeit nicht erkannt und sind deshalb ausgebrochen aus dem Baumstamm, und die Heiden sind eingepfropft. So, und dann sagt er den Heiden, und ihr seid nicht stolz, weil hat er die natürlichen Zweige ausgepfropft, wird er euch auch auspropfen, falls ihr nicht bleibt in der Gnade und kämpft im Glauben vorwärts. So, wozu kämpfen, wenn alles sowieso schon vorherbestimmt ist? Und überhaupt, wozu ein Gericht? Es ist völlig unnötig, jemanden zu richten, wenn er keine Wahl hat. Ist mir unmöglich. So, es gibt eine Vorbestimmung, aber die gibt es nur nach der Wahl des Menschen. Und das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wo ist Ursache, wo ist Wirkung? Die Vorbestimmung ist eine Wirkung nach der Wahl des Menschen. Gott sagt, er hat vorherbestimmt, dass die Gleichheit der Söhne Gottes mit dem Ebenbild der Christus sind. So hat er gesagt, wie er ist, werden sie auch sein. Das ist Vorbestimmung. Sie werden dem Ebenbild Gottes gleich sein. Gott sagt, es wird eine völlige Einigkeit zwischen Gott und den erlösten Menschen geben. Das ist eine Vorbestimmung. Niemand, der Gott wählt, wird nicht dahin kommen, dass er nicht in völliger Einheit mit Gott ist. Und das ewige Leben als endgültiges Ergebnis der Annahme der Gnade ist eine Vorbestimmung, ist eine Sache, die klar ist für jeden, der des Glaubens ist. Aber auch die völlige Verderbtheit, das heißt, der Mensch wird zwar tot geboren, aber er hat eine Chance, er bekommt die Gnade, er wird berufen, aber wenn er sie zurücklehnt, wenn er sie ablehnt, dann geht er immer tiefer nach unten und verdirbt, bis er unmöglich ist, zurückzukehren, so wie die Leute von Sodom und Gomorra, so wie Kain, so wie Saul, so wie Judas. Menschen gehen so weit, dass sie nie mehr zurückkommen können. Das ist eine Vorbestimmung. Wenn du auf einem Weg gehst, dann ist das das Ende. Das ist eine Vorbestimmung. Das Ende aller Menschen wird sein, eine völlige Verderbtheit. Und am Ende der Tage wird sich das beweisen. Es wird eine völlige Einigkeit zwischen Satan und seinen Anhängern sein. Er, der keine Möglichkeit hat, mehr zurückzukommen, wird um sich herum nur Scharen von Menschen haben, die genauso sind wie er, die das Böse wollen, das Böse schlau tun, die nichts mehr Gutes haben, wonach sie streben. Ihr Wille, das Wollen, was Gott gesetzt hat zum Guten, haben sie kaputt gemacht durch das Ablehnen des Rufes und der Gnade Gottes. Und der ewige Tod ist das endgültige Ergebnis der Ablehnung der Gnade. Für Luzifer steht es nur auf ein Warten bis dahin. Und die, die gestorben sind, ja, auch auf ein Warten bis dahin. Und die, die leben, haben heute noch eine Wahl. So lasst uns das noch einmal wiederholen von letztes Mal. Wir haben gesehen, der Paulus sagt, lasst uns Gottes Barmherzigkeit und Gottes Geduld sehen. Alle Menschen werden tot geboren. Wir müssen das verstehen. Die Voraussetzung ist, wir sind tot. Auch wenn wir in diesem Zustand nicht verantwortlich sind für diesen Zustand, für den wir geboren sind, wir sind des Todes geweiht. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, es ist Gottes Erbarmen, das er für alle hat. Er hat alle unter den Unglauben eingeschlossen, damit er sich aller erbarme. So, Gott erbarmt sich aller. Aber nicht alle antworten durch den Glauben und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und kommen zum Leben. Es sind nur etliche, die diesen Prozess mitmachen, die auf die Gnade antworten, sie annehmen durch den Glauben und durch den Empfang des Heiligen Geistes zu einem Leben kommen, das nie mehr enden wird, auch wenn sie vorübergehend schlafen werden im Grabe. Weil das Leben, das in Christus Jesus ist, kann niemand mehr wegnehmen. Es ist für alle Ewigkeit da. Auch wenn sie ruhen in ihren Gräben, ist ihr Leben in Christus dennoch da. Sie haben kein Bewusstsein, sie schlafen so wie eine Nacht, ohne dass sie wissen, wie viel Zeit vergeht. Aber dennoch sind sie nicht tot im eigentlichen Sinne. Sie sind in Christus lebendig und wenn er kommt, muss er nur rufen und schon sind sie da und lebendig. Und Gott hat die, die nicht antworten auf seine Gnade, die, welche sich wehren, die das Dynamit des Evangeliums nicht an sich ranlassen oder es vielleicht annehmen und dann wieder wegfallen. Diese trägt Gott mit großer Geduld bis zum Tage des Zorns. Und wir haben dort gesehen den Kain, wir haben gesehen die Generation vor der Sintflut, den Ismael, den Esau, den Pharao, den Judas Ischariot. Mit wie viel Geduld hat ihn Christus getragen und hätte ihn so gern erlöst, hätte ihn so gern befreit. Aber Judas war verhärtet von vornherein. Der Abel hat gefolgt der Gnade Gottes. Der Henoch hat mit Gott zusammengearbeitet. Isaak hat es getan. Jakob, nachdem er seine Tour hatte, bis er den Weg zurückfand und als Sieger über sich selbst zum Israel wurde. Elia, der große Prophet, der zusammen mit Henoch ohne zu sterben in den Himmel gekommen ist. Paulus, der große Apostel, der gegangen ist ohne Mühe, hat gesagt, ich habe mehr gearbeitet wie sie alle. Aber wodurch? Durch die Gnade Gottes, auf die er geantwortet hat, an die er geglaubt hat. Und damit konnte er sagen, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Das ist die Vorbestimmung aller derer, seine Herrlichkeit an Gefäßen der Barmherzigkeit, weil diese Gefäße der Barmherzigkeit haben geantwortet auf die Barmherzigkeit Gottes. So lasst uns das Thema der Vorherbestimmung als Ursache immer und für immer beenden. Es gibt keine Vorbestimmung. Diese Theorie, dieser Glaube, dass man vorherbestimmt ist als Ursache, nicht als Effekt, ist verbreitet auf dieser ganzen Welt. In allen Religionen kommt er vor. Aber er ist nichts anderes als nicht realistisch. Er geht gegen jegliche Gesetzmäßigkeit Gottes, gegen die Konstruktion des Geistes, wie Gott ihn gemacht hat. Und er geht gegen jegliche Vernunft. Und hat uns die Vernunft verlassen, die sich stützen muss auf Gottes Wort, die sich stützen muss auf die Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat, die sich stützen muss auf die Gesetze der Natur, die sich stützen muss auf den Charakter Christi, hat uns die verlassen, dann kann uns niemand helfen. So, schauen wir uns den Überblick an über das ganze Thema, über die Kapitel. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Verheißung zu Israel kommt durch die Wahl der Gnaden. Die Wahl der Gnaden. Und jetzt müssen wir verstehen, was ist die Wahl der Gnaden? Wir haben das zusammengefasst letztes Mal, dass wir gesagt haben, es ist die freie Wahl Gottes, seine Barmherzigkeit, sich des Menschen, der totgeboren ist, anzunehmen. Jetzt sucht Gott einen Menschen, er hat sich zu allen Zeiten, er hat den Abel gehabt und dann hat er den Henoch gehabt, dann hatte den Noah gehabt. Er hat sich Menschen gesucht, die waren nicht gerufen, allein um erlöst zu werden. Ja, aber das ist sein Ziel, das ist das Ziel des Erlösungsplans, die Wiederherstellung des Menschen. Aber er weiß, er kann die Wiederherstellung nur wieder erreichen, wenn er den Menschen beruft zu einer Aufgabe. Und wir sehen durch die ganze Geschichte, jeden, den Gott beruft hat, hat er berufen, hat zu einer Aufgabe. Der Noah hatte die Aufgabe, eine Arche zu bauen. Das war der Test seines Glaubens. Das war seine Berufung. Aber diese Arche war nicht für seine Erlösung allein. Diese Arche war für alle, die hinein hätten kommen können. Aber sie sind nicht alle hineingegangen. Nur seine drei Söhne mit ihren Frauen. Die Tiere haben gefolgt. Was für ein Bild. Die Tiere folgen dem Hinweis Gottes. Sie widersetzen sich nicht. Aber der Mensch, der an sich mehr Vernunft hat, der Moral hat, der eine tatsächliche moralische Wahl hat, er widersetzt sich. Noah ist ein Vorbild dessen, was Gott durch die Gnade anbietet. Die Arche ist die Erlösung, ist die Wiederherstellung. Noah arbeitet an ihr und gleichzeitig verkündigt er, weil Gott niemanden ruft, der nicht für andere da sein soll, der nicht für den Dienst für andere da sein soll. Aber hat Noah irgendeine, ich sage jetzt mal, von sich aus Voraussetzung gehabt, mehr als jeder andere auf dieser Welt, weshalb ihn Gott beruft in diese Aufgabe? Doch sicherlich nicht. Noah ist so geboren wie alle andere, so wie wir auch. Aber Gott hat ihn berufen. Und Noah gehorcht der Berufung. Aber diese Berufung ist eine freie Wahl Gottes. Niemand. Und es gibt keine Voraussetzung dazu, warum Gott Noah wählt. Es steht zwar natürlich, als er ihn beruft, als er Gott auf die Erde schaut, schaut er niemanden mehr, der Gott nachfolgt. Noah war ein Nachfolger Gottes. Und er beruft ihn jetzt zu der Aufgabe. So, diese wählt Gott individuell nach den Bedürfnissen des Individuums aus. Es ist Gott, der wählt. Die Ausübung der Aufgabe führt zur Wiederherstellung des Menschen. Was hat Gott an Abraham gefunden, dass er ihn gewählt hat? Konnte Abraham irgendwas tun, um von Gott erwählt zu werden? Nun, wir können sagen, des Glaubens. Nein, der Abraham, ja. Die Bibel sagt, er war gottesfürchtig. Das heißt, er hatte eine Voraussetzung, die Wahl anzunehmen. Aber es liegt doch an keines Abrahams Anstrengung oder an keines Abrahams Idee, sich von Gott erwählen zu lassen. Das ist Gottes Wahl alleine. Wen zu was er beruft, ist Gottes freie Wahl. Und ich hoffe, wir haben das verstanden und wir bringen sie nicht durcheinander. Die freie Wahl Gottes und die Konsequenz der Ablehnung oder der Annahme der Wahl. Das sind die zwei Sachen, die Paulus so in einer Reihe in Kapitel 9 erzählt. Und für ihn ist es im Hintergrund klar, dass es einen Unterschied gibt. Aber der Leser mag verführt werden zu sagen, er spricht immer von der Ursache. Das heißt, Gott erwählt einen Menschen zur Erlösung oder zur Verdammnis. Ich möchte klar machen, dass jemand gewählt wird, ist Gottes eigene Freiheit. Dass der Paulus der 12. Apostel war, war die freie Wahl Christi. Er wählt sich ihn. Der Mensch kann nichts im Voraus dafür tun. Der Paulus sagt, ich wurde von Mutterleib. Der Jeremia von Mutterleib. Gott weiß, wann er sich auswählt. Dort, wo wir noch gar nicht gemacht haben, etwas Gutes oder Schlechtes, wählt Gott seine Diener aus. Das ist seine freie Wahl. Wann dann die Berufung kommt, ist egal. Aber der Paulus sagt, ich wurde ausgewählt, noch während ich im Mutterleib war. Woher wusste er das? Seine Berufung kam viel später. Dennoch, als Gott ihn wählte, hat er weder Gutes noch Schlechtes getan. Lasst uns das klar machen. Wenn Gott uns beruft zu einer Aufgabe, das mag sein, der Ruf kommt mit 39 oder er kommt mit 40, aber wann er kommt, ist nicht das Entscheidende. Gewählt hat es Gott schon lange davor. Und das ist seine freie Wahl der Gnade. Und die Demonstration des Ergebnisses am Ende der Zeit ist die Gefäße der Ehre und die Gefäße des Zorns. So können wir diese zwei Dinge auseinanderhalten. Die freie Wahl Gottes, die Barmherzigkeit, die er hat mit einem Menschen, den er erwählt zu einer Aufgabe, noch bevor er geboren ist oder, ja, ich denke, noch bevor er geboren ist. Der Mensch könnte und kann diese Aufgabe widerstehen. Und wir werden es ja sehen, am Fall Israel, dass man der Berufung widerstehen kann. Und sie nicht annehmen kann. Wir haben einige Beispiele in der Heiligen Schrift von Menschen, die die Berufung angenommen haben am Anfang und dann doch fallen gelassen haben oder welche die Berufung gar nicht annehmen. Und dann werden sie sicherlich zu Gefäßen des Zornes als Effekt, als Wirkung, nicht als Ursache. So, die Verheißung durch die Wahl der Gnade haben wir gesehen. Wer erlangt die Verheißung? Weil die Verheißung kommt ja. Und lasst uns das schauen, von Abraham angefangen. Ich habe das in diesen Skizzen zusammengefügt. Der Abraham hat drei Frauen gehabt, so berichtet die Heilige Schrift. Er ist zunächst mit Sarah verheiratet, mit Hagar bekommt er den Ismael, mit Sarah bekommt er den Isaak und mit der Ketura, nach der die Sarah stirbt, bekommt er nochmal 6 Kinder. So, das sind die Söhne Abrahams. Aber wer war der erwählte Sohn, den Abraham auch zum Erben einsetzte? Und alle anderen hat er ausbezahlt. Alle anderen bekamen Geschenke. Er hat niemanden leer ausgehen lassen, sagt die Schrift. Aber der einzige Sohn der Verheißung war Isaak. Der kam aus der Wahl der Gnaden. Er wurde berufen für eine Aufgabe. Nämlich der Same sollte sein wie der Sterne am Himmel. durch ihn sollte die Linie, sollte Christus kommen. Alle anderen waren nicht gewählt für diese Aufgabe. Aber haben sie deshalb keine Gnade gehabt? Hat er sie nicht jeden für eine Berufung erwählt? Doch. Aber Isaac war nicht ein Sohn des Fleisches, weil die Sarah keine Kinder haben konnte. Isaac war ein Sohn der Verheißung. Und er stellt Christus dar, der gekommen ist, nicht aufgrund einer Wahl eines Menschen. Wir schauen mal Isaaks Söhne. Der Isaac heiratet nur eine Frau und er hat Zwillinge mit ihr. Jetzt könnten sie ja beide berufen sein, nach vorne zu gehen. Oder beide könnten ja die sein, durch die die Linie gehen sollte, wie Christus kommen sollte. Aber nein, es ist nur Jakob, der Sohn der Verheißung. Und das erwählt Gott noch bevor sie geboren sind. Noch bevor sie geboren sind, ist Jakob erwählt, um das vorwärts zu bringen, um auf Christus hinzuweisen. Aber wann wurde er berufen? Ist es nicht die Nacht am Jabbok, wo er gekämpft hat, wo sein Name geändert wurde von Jakob zu Israel? Und da wurde er der Berufung, da hat er geantwortet auf die Berufung. Die Söhne Jakobs, sie kommen und sind Israel. Jakob hat 4 Frauen. Er nimmt die Lea als die Frau, die er nicht wollte, aber der Laban jubelt sie mir unter sozusagen und mit ihr hat er 6 Kinder. Den Ruben, den Simon, den Levi, den Jude, aus dem Christus kommt, den Issachar und den Sebulon. Dann hat er und nimmt Silpas, die Magdalena, und mit ihr hat er 2 Söhne, den Dan und den Naphtali. Bilhas ist die Magd Rahels, die Rahel bekommt keine Kinder und so gibt sie ihm die Magd und sagt, ich will doch auch Kinder haben. Und mit ihr hat der Jakob 2 Söhne, den Gad und den Asser. Und dann nach der Erhörung Gottes bekommt die Rahel, nachdem sie streitet und sagt, ich will doch auch Kinder haben, bekommt sie den Josef und den Benjamin und stirbt bei oder nach der Geburt des Benjamins. So, das sind die 12 Söhne Jakobs. Gott wollte 12 Söhne. Aber die Linie, durch die Christus kam, war einer. Und diese Söhne, ich möchte sie mal in einem Baumstamm aufzeigen. So, hier haben wir Israel. Es ist letztendlich Christus. Christus ist der Baumstamm, wir wissen das. Er ist der verheißene Same, für den niemand etwas kann. Und aus ihm kommen heraus Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asa, Josef und Benjamin. Und ich habe sie als Zweige, so dass wir erkennen, das sind ihre Kinder und Kindeskinder, die aus ihnen entstehen. Und sie sind aus diesen Stämmen. Und aus diesen Stämmen kommen sie. Und wir wollen wissen, warum sie als Zweige ausgerupft worden sind und warum nicht. So, das ist Israel und seine Zweige. Wir haben gelesen, und ich hoffe, ihr habt das Kapitel 12 und 11, 12, 11, 10, 9, 10 und 11 gelesen. Und es ist euch klar, was dort steht. Weil ich kann der Zeit halber nicht alles lesen. Aber lasst uns von Kapitel 9 ab Vers 21 lesen. Oder ab Vers 23. Auf dass er kund hätte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er bereitet hat zur Herrlichkeit, das haben wir gesehen, welche berufen hat, nämlich uns, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wir werden dahin zurückkommen und das nochmal deutlich auch in einer Folie sehen. Wie ihr denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk heißen, das nicht mein Volk war, und meine Liebe, die nicht die Liebe war. Und soll geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt ward, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber schreibt für Israel, wenn die Zahl der Kinder Israel würde sein wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest selig werden. Denn es wird ein Verderben und Steuern geschehen zur Gerechtigkeit, und der Herr wird dasselbige Steuern tun auf Erden. Und wie Jesaja zuvor sagte, wenn uns nicht der Herr Zebaoth hätte lassen Samen überbleiben, so wären wir wie Sodom geworden, gleich wie Gomorra. So, der Paulus möchte einen Punkt festmachen. Er möchte zeigen, wieso die Berufung sowohl jetzt auch aus den Heiden da ist und nicht nur aus Israel. Dass die Israeliten gerufen worden sind, von vornherein, als Gott dem Abraham sagte, ich will dich zum Segen machen, für wie viele Menschen? Für die ganze Welt. Das heißt, er wählt sich einen Diener aus, der soll das Evangelium, der soll der Bote sein auf der ganzen Welt. Er wählt ihn sich für eine Aufgabe. Abraham wurde nicht gerufen zur Erlösung, nicht gerufen, dass er ein großes Familie hat, die dann, sondern seine Familie sollte sein aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen. Aber er sollte das auserwählte Werkzeug sein für die Erreichung dieses Zieles. Und jetzt muss Paulus sagen, weil er spricht ja von der Endzeit, er spricht von unserer Zeit. Dieses Ziel hat Gott nicht erreicht. Die Propheten haben schon geschrieben, dass Israel, auch wenn es wie der Sand am Meer wäre, würde nur der Überrest selig werden. Es steht hier, denn es wird ein Verderben und Steuern, das heißt, es kommt ein Sichten, es kommt eine Not. Die Bibel sagt in Offenbarung, es ist die Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Und diese Not wird zeigen, wer ist im Glauben und wer ist nicht im Glauben. Wer ist fähig, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu tragen? Wer sind die, die fähig sind, das Licht der Welt zu sein? Sowohl für die, die die Gnade annehmen, aber auch besonders für die, die die Gnade ablehnen. Gott braucht ein Werkzeug dafür. Dafür hat er sich den Abraham und das Volk Israel erwählt. Die 12 Stämme sollten den Job verrichten. Aber sie fallen ab. Und wie Jesaja zuvor sagte, wenn uns nicht der Herr Zebaoth hätte lassen, Samen übrig lassen, so wären wir wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra. Und ich lese dann weiter. Was wollen wir nun hierzu sagen? Der Paulus hat diese Frage und ich habe sie mir fast angewöhnt. Ich bin dabei, sie auch zu lernen. Was wollen wir hierzu sagen? Das ist eine schöne Frage. Sagt er, das wollen wir hierzu sagen. Die Heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkeit getrachtet, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich sage aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Darum, dass sie es nicht aus Glauben, sondern als aus den Werken des Gesetzes suchen. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufes. Wie geschrieben steht, siehe da, ich lege einen Zieh und einen Stein des Anlaufes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Israel hat sich gestoßen an Christus. Wann hat es sich an Christus gestoßen? Schon lange, bevor Christus erschien. So lange, bevor er geboren wurde. Israel. Jesaja schreibt davon. Und in der ganzen Heiligen Schrift finden wir den Abfall Israels immer und immer und immer wieder. Eine Reformation und ein Wiederabfall, eine neue Generation und Wiederabfall. Ein furchtbares Durcheinander oder ein furchtbarer Kampf, den Gott hat mit diesem seinem Volk, das er auserwählt hat. Es sollte einen Job erfüllen, es sollte eine Aufgabe erfüllen. Und dieses Volk, so wie Paulus gesagt hat in Römer Kapitel 2, ich hoffe, wir vergessen das nicht, wo er sagt in Vers 26, 24. Denn eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, als geschrieben steht. Eurethalben. Ihr seid gerufen zum Licht und ihr seid Finsternis. Wenn das nun, was Licht sein soll, Finsternis ist, wie groß ist da die Finsternis? So, Israel wurde zur Finsternis. Sie haben nicht gehorcht. Und ich überspringe jetzt, weil sie haben den Stein des Anstoßes weggetan. Sie haben Christus nicht erkannt, doch als er kam. Paulus schreibt ja jetzt nach dieser Situation und er schreibt ja für unsere Zeit. Bis heute sind die meisten Israeliten, das heißt die, die noch von Israel da sind, nämlich von Juda und von Benjamin, vielleicht noch ein paar Leviten, alle anderen sind wohl nicht mehr vorhanden, weil sie ausgerottet wurden als Stämme, als physische Stämme. Und jetzt, sie lehnen bis heute Christus ab. Sie kommen nicht, ein paar Jahre, so wie Paulus, etliche sind da, die nachfolgen. Und ich springe jetzt über Kapitel 10 bis Vers 17 und lese ab Vers 18. Wir kommen dann zurück um Kapitel 10, weil dort ist ja der springende Punkt der Rechtfertigung durch den Glauben. Warum haben sie es nicht erlangt, obwohl sie suchten? Und wieso haben die, die es nicht suchten, erlangt? Ich sage aber, haben sie es nicht gehört? Wohl, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall, in alle Welt, ihre Worte. Ich sage aber, hat es Israel nicht erkannt? Aufs Erste spricht Mose, ich will euch eifern machen über das, das nicht ein Volk ist, über einen unverständigen Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber darf wohl sagen, ich bin erfunden von denen, die mich nicht gesucht haben und bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Und jetzt suchst du dir jemanden aus zur Arbeit. Und sie widersprechen. Und so muss Gott etwas tun. Und der Paulus sagt hier, ich will sie eifersüchtig machen. Diese meine Geschwister nach dem Fleisch, sie sollen doch auch erlöst werden. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Und wir kennen die Geschichte von den Auserwählten. Gott hat sich noch etliche, Gott hat noch einen Überrest. Und sicherlich hat er den auch heute noch im physischen Volk Israel. So wie es auch in dem geistigen Volk Israel hat. Ist es aber aus Gnaden, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Wie denn nun, dass Israel suchet, das erlangt es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Verrückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen und beuge ihren Rücken alle Zeit. So, wie zitiert Paulus diese Texte? Als Ursache oder als Wirkung? Und ich denke schon, wenn wir es ganz normal lesen, ist das die Wirkung ihres Widerstandes. Sie sind nicht verstockt, weil sie Gott verstockt hat. Sie sind verstockt worden, dass sie das Evangelium abgelehnt haben. Und dann geht die Verstockung tiefer und tiefer. Deshalb sagt hier, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, das nicht sehen und Ohren, das nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Hat Gott es ihnen gegeben? Nein. Das ist die Folge, dass sie Gott abgelehnt haben. So wie er hier in Kapitel 1, wo es um den Zorn Gottes geht, wo er sagt, Gott hat sie dahin gegeben, hier Vers 26, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in schändliche Lüste, dass ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen und so weiter. Gott hat sie da hingegeben, weil er nichts mit ihnen anfangen kann und konnte. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten, das erferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denn denen nacheifern sollen. Denn so ihr Fall der Weltreichtum ist und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Jetzt müssten wir natürlich ein bisschen mehr verstehen, was der Paulus meinte. Mit euch Heiden rede ich, denn dieweil ihr, ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen, ob ich möchte die, so mein Fleisch sind, zu Eifern reizen und ihre etliche selig machen. Denn so ihre Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein, denn Leben von den Toten. So ihr seht, er benutzt Begriffe, die, wenn man nicht den Kontext kennt, widersprüchlich sein sollen. Er sagt einmal, wieso nun hat denn Gott sein Wort, sein Volk verworfen? Dann sagt verstoßen, dass er es erferne. Aber dann in Vers 15 sagt er, denn so ihre Verstoßung oder Verwerfung der Welt Versöhnung ist. So, wozu hat sie Gott verstoßen oder verworfen? Sie kann den Job nicht tun. Und so sagt er hier, ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig und so die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Und ich hoffe, wir verstehen das. Der Anbruch ist Christus, der Stamm ist Christus und die Zweige sind die 12 Stämme. Und wenn sie in Christus eingepfropft sind, sind sie alle heilig. Ob aber auch nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepropft und teilhaftig worden der Wurzel und des Saftes des Ölbaums. So rühme dich nun nicht wieder die Zweige, rühmst du dich aber wieder sie, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. So sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen, dass ich hineingepropft würde. Ist wohlgeredet, sind sie ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du stehst aber durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dass er vielleicht dein auch nicht verschone? Darum schaue die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, und die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibest. Da sieht man ganz klar, da ist keine Vorherbestimmung vor der Wahl. Es gibt nur eine Herbestimmung für das Ende. Wenn du bleibst, dann bleibst du im Stamm und wirst ein Gefäß der Herrlichkeit. Wenn du dich aber abwendest, wenn du wegkommst, du bereust, dass du mit Gott gewandelt hast, dann wirst du auch wieder abgehauen. Und jene, so sie nicht bleiben in dem Unglauben, werden sie eingepropft werden. Gott kann sie wohl wieder einpropfen. Denn so du, was aus dem Ölbaum, der von Natur war, wild war, bist ausgebrochen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepropft, wie viel mehr werden die Natürlichen eingepropft in ihren eigenen Ölbaum. So, lass uns das schauen, wie das auf der Skizze aussieht. Das ist jetzt der Stamm Israel und seine Zweige. Und jetzt finden wir die ausgebrochenen Zweige. Überall in jedem Stamm sind Menschen ausgebrochen. Sie sind nicht mehr, wo sie sein sollten. Und in diese Stellen, weil Gott eine Zahl braucht, in diese Stellen werden die Heiden, die eingepflanzten Zweige kommen. So, sie nehmen die Plätze ein von denen, die ausgebrochen würden, weil Gott will, dass die ganze Zahl Israels eingeht. Aber nicht nur, es geht nicht an eine Zahl, es geht darum, dass der Auftrag erfüllt wird. Und Gott wird den Auftrag erfüllen mit seinem Volk, mit seinem auserwählten Volk. Aber ihr seht, die Auserwählten hier sind deshalb nicht mehr nur aus den Juden und dazu bekehrten Heiden, sondern hier sind Heiden, die auserwählt worden sind, das Werk zu tun. Lasst uns nicht vergessen, es geht zwar auch um Erlösung, aber es geht um das Licht der Welt. Es geht um ein Erreichen eines Zieles. Und der Beauftragte muss den Auftrag erfüllen. Und Israel hat den Auftrag nicht erfüllt. Und ihre Verwerfung war jetzt der Heidenglück. Deshalb sagt er, jetzt werden die Heiden berufen, das Evangelium zu verkündigen. Jetzt werden die Heiden berufen, ein Volk zu sein, Gottes Volk zu sein, obwohl sie es nicht waren. Das Licht sollte auch an die Heiden gehen. Sie sollten alle Israeliten werden. Das war das Ziel Gottes mit Israel. Sie sollten das Licht verweiten und alle einladen. Sie sollten es tun. Aber jetzt kann Gott mit seinem Volk, das er ursprünglich ausgewählt hat, das Werk nicht vollenden. Und er muss es. Deshalb ist die Verwerfung, das heißt, dass sie Christus abgelehnt haben, zum Teil der Segen der Heiden geworden. Dass sie sagen, jetzt werdet ihr berufen, jetzt könnt ihr ein Volk sein, obwohl ihr nicht gesucht habt danach, hat euch Gott jetzt gerufen, anstelle der Ausgepfropften das Werk zu vollenden, das Werk zu tun. So, lasst uns das nochmal zusammenfassen. Die gesetzlichen Miterben und die Miterben der Verheißung. Wir wissen, dass der Abraham leibliche Nachkommen hat. Und die leiblichen Kommen Adam sind die Juden, die sind beschnitten nach dem Fleisch. Und das sind die gläubigen Juden, die sind beschnitten am Fleisch, aber beschnitten noch am Herzen. Die gläubigen Heiden, sie sind nicht beschnitten am Fleisch, aber sind beschnitten am Herzen. Und Paulus sagt hier, nicht alle die leiblichen Nachkommen Abrahams sind auch Kinder. Ja, sie sind nicht Kinder, wenn du nur ein leiblicher Nachkomme Abrahams bist. Das heißt, ein leiblicher Nachkomme Isaaks, wohlgemerkt nicht Ismael oder die anderen fünf Söhne der Ketura, sondern Isaaks, leibliche Nachkommen. Deshalb macht ja der Paulus so deutlich, der Isaak hat zwei Söhne gehabt, aber einer war kein Kind, weil er nicht des Glaubens war. Einer war kein Kind. So, es sind nur die Kinder, die des Glaubens sind. So, ihr seht, es geht um die Kinder, es geht um die Erbschaft, es geht um, wer wird berufen, das Werk zu tun. Und Kinder geht es halt um Nachfolger in dieser Arbeit. So, ich möchte jetzt Kapitel 10 kurz betrachten, weil es ist sozusagen der Kern der Sache ist in Kapitel 10. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe zu Gott, zu Israel, dass sie selig werden, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetze kommt. Welcher Mensch dies tut, der wird darin leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht also, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, den Himmel fahren, das ist nichts anderes, den Christum herabholen. Oder wer will hinab in die Tiefe gehen, nichts anderes, als Christum von den Toten holen. Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubest an deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man vom Herzen glaubet, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennet, so wird man selig. Ich hoffe, wir haben noch die Skizzen in unserem Gedächtnis von den letzten Vorträgen. Das Vertrauen ist im Herzen, dort, wo man sich anbindet. Und ihr seht, der im Herzen glaubt, der ist gerecht, weil nur die Anbindung ist das, was einen gerecht macht oder ungerecht. Weil die Taten sind ja nur die Folge der Bindung. Und die Bindung ist Pflicht. Man muss irgendwo angebunden sein. Man muss irgendjemand vertrauen. Man kann nicht aus sich selbst leben. Und man kann sich nicht aus sich selbst orientieren. Und man orientiert sich entweder nach der Lüge, nach dem Satan oder nach Gott und der Wahrheit. So, es geht um den Kampf des Herzens. Denn so man von Herzen glaubet, so wird man gerecht. Und wo ist das Wort? Ist es weit weg? Ist es, dass wir in den Himmel gehen oder dass wir in die Hölle oder in den Boden gehen? Nein, wir müssen nicht weit laufen. Es ist uns ganz nahe. Es ist das Wort der Predigt. Es ist das Wort Gottes vom Glauben, das wir predigen. Das ist es, das ihr annehmen müsst. Das Wort, das wir predigen. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen. Es ist alle allzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Wo gibt es einen Unterschied hier zwischen Juden und Griechen? Paulus sagt, es gibt keinen Unterschied unter Juden und Griechen. Es ist allerzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig werden. So, lasst uns noch einmal die Gerechtigkeit durch Werke oder die aus dem Gesetz kommt und die aus dem Glauben kommt, parallel anschauen. Israel hat sich nach dem Buchstaben des Gesetzes gerichtet und hat versucht, sein Tun und Verhalten zu ändern. Die Pharisäer waren das perfekte Beispiel dafür. Sie haben gekämpft, aber nicht mit der Ursache, sondern mit der Wirkung. Ich sage immer, das ist CBT, das ist Cognitive Behavioral Therapy. Das heißt, wir verändern unser Verhalten. Das ist alles, was ein Psychotherapeut machen kann. Das ist alles, was anzubieten ist heute auch in der Religion. Man versucht, Dinge zu verändern im Verhalten, im Tun. Man kämpft mit der Wirkung. Es ist nichts anderes als Symptombekämpfung in der Medizin wie in der Religion. Wir versuchen, den Buchstaben des Gesetzes zu halten. Wir versuchen, uns danach zu richten. Aber wir haben nicht verstanden, wo die Ursache dafür liegt. Und so kämpft der Mensch und so macht er diese Therapie und die andere und er macht diese Ausbildung und jene Ausbildung. Und man will doch irgendwie zum Erfolg kommen. Israel hat gekämpft, aber mit Unverstand, weil sie haben eine äußerliche Veränderung. Sie haben ein irdisches Reich verfolgt. Sie haben eine äußerliche Änderung. Es ist so klar hier, sie haben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht erreicht, weil sie es versucht haben, durch ihre Taten zu erreichen, ohne das Herz vorher zu verändern. Es ist nichts anderes als eine Buchstabenerfüllung des Gesetzes. Und deshalb sind sie letztendlich alle Übertreter des Gesetzes. Und sie haben keine Gerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit. Die Religion erzeugt keine Gerechtigkeit. Sie erzeugt nämlich keine Liebe. Und wer Liebe nicht erzeugt, ist ungerecht. Man kann sich anstrengen, wie viel man will. Man kann seinen Feind nicht lieben. Man kann noch so versuchen, gegen seine Süchte anzukämpfen. Man ist und bleibt ein Gefangener, wenn man es versucht, nach dem Buchstaben, wenn man versucht, gegen die Wirkung zu kämpfen, wenn man bereut die Tat, wenn man schuldbeladen zu Gott kommt und will nur die Schuld weghaben oder die Sünde, die man getan hat. Das ist keine Gerechtigkeit. Israel hat es gesucht, aber nicht erreicht. Aber wie ist es für die, die durch den Glauben das Wort suchen, das Wort der Predigt, das er gesagt hat? Was machen die? Da ist eine Veränderung im Herzen. Das Vertrauen, der Glaube muss verändert werden. Der Glaube an das Wort, an Christus, den Stein des Anstoßes. Er ist unser Heil. An ihm wird sich alles entscheiden. Und wir Vertrauen im Herzen. Wir wenden uns an ihn. In der völligen Gewissheit, in der völligen Bewusstsein, dass wir aus uns selbst das Gesetz nicht tun können, weil wir ja falsch angebunden sind. Deshalb muss zunächst die Bindung verändert werden. Die Ursache muss weg. Die sündige Natur muss sterben, dass ich wieder im Herzen angebunden werde. Und dass ich die Wahl habe, dass sie stirbt, die habe ich allein im Stein des Anstoßes in Christus. Das führt zu einer inner- und äußerlichen Veränderung. Weil man kann nicht innen sich verändern und äußerlich gleich bleiben. Aber das ist ein großer Unterschied, ob man versucht, Symptombekämpfung zu machen, ob man versucht, Verhalten zu verändern oder sein Inneres. Dann kommt das heraus, was man inne hat. Und das ist schön. Und dann kann man den Auftrag erfüllen, das Predigen, Bekennen, Licht und Segen zu sein. Weil Paulus sagt hier, wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. Wer sind sie? Aber sind sie nicht alle dem Evangelium gehorsam? Aber sie sind nicht alle dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. So ist es uns klar, dass es keine Vorbestimmung von der Ursache gibt. Weil jetzt wird gepredigt. Und es steht hier, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird selig. Aber wie sollen sie in den Namen anrufen, den sie nicht kennen? Die Welt ist heute in einem Unkenntnis über Gott, einem totalen Finsternis. Und nicht nur die Welt, besonders die, die meinen, sie hätten das Licht. Sie gehen nach dieser Theorie, sie gehen auf diese linken Seite, sie folgen den Fußstapfen des Pharisäer und Schriftgelehrten, des alten Israels. Und sie versuchen, ja, sie tun viel, sie machen Mission, sie arbeiten an sich mit harter Arbeit und versuchen, wer weiß, wohin zu gehen und sich zu, ja. Aber sie werden die Gerechtigkeit so nie erlangen, weil sie ist nur durch den Glauben. Es muss eine Herzensveränderung da sein und die kann man allein aus der Gnade Gottes tun. Und dann erlangt man die Gerechtigkeit. Und das Gesetz ist erfüllt, weil Paulus sagt in Kapitel 8, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, weil es kann ja nur eine Gerechtigkeit vor dem Gesetz sein. Aber ich muss doch wissen, dass das Gesetz die Ursache prüft, nicht die Wirkung. Ja, nach der Wirkung sieht man die Ursache, aber das Gesetz verdammt die Ursache. Die Taten sind nur eine Folge davon. Und wenn man jetzt in seiner sündigen Natur versucht, das Gute zu tun, sich anstrengt und sich Regeln macht und sich an sie hält und den Tempel fegt oder irgendwelche Taten tut, nur damit man Sündenvergebung hat, dann ist man in einem großen, großen Irrtum. So, hier ist ein Text, der vielen vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten macht. Er ist aber ganz einfach, denn Christus ist des Gesetzes Ende, Text 4. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Das heißt, wenn man nicht nur im Originaltext liest, aber vom ganzen Kontext, kann es ja nicht sein, dass das Gesetz in Christus zu Ende ist. Es steht hier, das Gesetz ist in Christus versiegelt. Ja, wenn man etwas versiegelt, ist es vollendet. Und in Christus ist das Gesetz vollendet. Das heißt, wir alle können nur durch ihn erlöst werden. Und jeder, der Christus hat, hat auch das Gesetz erfüllt. Das ist das, was der Paulus sagt. Aber die Juden haben Christus abgelehnt. Deshalb haben sie das Gesetz nicht erfüllen können. Sie haben sie am Stein des Anstoßes gestoßen. Und so werden viele Menschen versuchen, ihre Gerechtigkeit aufzubauen. Sie wollen eine Religion, sie wollen den Glauben, sie glauben an Buddha oder was auch immer. Aber sie stoßen sich an den Stein des Anstoßes. Die einzige Möglichkeit, eines Menschen gerecht zu werden, ist in Christus. Deshalb ist Christus die Erfüllung des Gesetzes. Und wer in ihn ist, wer an ihn glaubt, wer verbunden ist mit dem Heiligen Geist, der sein Leben zu uns bringt, der ist gerecht. Auch wenn er unterwegs ist und noch fällt. Solange er im Glauben an Christus lebt, erlangt er die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Und er erlangt auch das Ende. Nun, dem Paulus geht es hier, wer erlangt die Verheißung? Es sind die Auserwählten. Aber wer sind die Auserwählten? Es ist das gesamte Israel Gottes. Und hier steht so Ich will euch nicht verhalten, Kapitel 11, Vers 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da löse und abwenden das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen. Ja, sie sind Feinde des Evangeliums, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Ja, Gott hat die Väter ausgesucht. Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht bereuen. Denn gleicherweise wie auch ihr, Weiland, nicht habt geglaubt an Gott, nun aber habt ihr Barmherzigkeit überkommen über ihren Unglauben. Also auch jene haben jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Das gesamte Israel Gottes wird zusammengeflickt sein aus allen Stämmen mit unterschiedlicher Besetzung, aus Juden und Griechen, aus Heiden, aber der Stamm Christus wird nie weggebrochen werden. Auch die 12 Stämme waren gewählt. Aber wir finden, dass auch hier ein Stamm aus den 12 Stämmen ausgebrochen wird. Und dass ein ganzer Stamm, der Dan, hat im Glauben nicht gekämpft oder hat im Glauben es nicht erreicht. Es mögen Nachkommen des Dans das erreicht haben, aber er als Glaubensvater fiel. Und so musste Gott, weil er muss seine 12 Stämme behalten, einen Ersatz dafür tun. Und da ich denke, dass die 12 Stämme jetzt letztendlich 12 unterschiedliche Charaktere sind, die wir haben hier auf dieser Erde, so wurde Dans identischer Charakter, wohl identisch mit Josefs oder identisch mit Manasses, deshalb wurde Manasse der Stammeshalter sozusagen anstelle von Gad eingepflanzt. Es ist Manasse, Josefs Sohn. Josef hatte 2 Söhne. Und so finden wir im Kapitel 7 in der Offenbarung die 12 Stämme. Und wir finden die Erstlinge, die versiegelt sind, die Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Sind sie denn nur aus den Juden? Und ich hoffe, wir haben es verstanden. Nein, sie sind auch aus den Heiden. Sie sind aus allen auf der Welt. Wird Gott aus jedem Stamm. Aber sie sind ja eingepropft in einen Stamm, weil ist der Teig heilig, das heißt, ist der Stamm heilig, sind auch die anderen heilig. Deshalb muss jeder, der in das Werk Gottes gerufen wird, in irgendeinen Stamm eingepropft werden, weil es geht um Christus. Wer in Christus ist, der ist eingepropft. Aber Christus hat 12 Stämme. Und so sind auch die 12 Apostel da. Und die Zahl 12 ist entscheidend. Und so finden wir oft auf Offenbarung die 144.000, die Erstgeborenen, die Söhne, die wir gesehen haben in den letzten 2 Vorträgen, die wir finden in Offenbarung 14, Abvers 1. Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Sie kommen aus den 12 Stämmen. Aber lasst uns nicht verwirrt sein und denken, es geht um geistige Stämme. Nein, die Stämme sind physisch und sie bleiben physisch. Aber eingepfropft werden die Heiden, so wie wir hier gesehen haben, weil sie des Glaubens sind. Und die anderen werden ausgepfropft oder ausgebrochen. Und danach sah ich 4 Engel, Kapitel 7, Vers 1, stehen auf der Erde, stehen auf den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde, auf dass der Wind über die Erde nicht bliese, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, von der Sonne Aufgang, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Ja, das wäre ein großes Thema, das zu besprechen. Des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welche gegeben war, zu beschädigen die Erde und das Meer, und er sprach: Beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. So, und jetzt wird uns klar, dass alle Geschlechter der Kinder Israel nicht nur Israeliten sind, sondern auch die eingepfropften Heiden, bis dass die Zahl voll wird und dann ganz Israel errettet wird. Das heißt, ganz Israel ist aus Juden und Heiden und Griechen und allen. Aber jemand muss den Job tun. Und Gott braucht 12.000 aus jedem Stamm. Und er fängt hier 12.000 aus dem Stamm Juda, 12.000 aus dem Stamm Ruben, 12.000 aus dem Stamm Gad, 12.000 aus dem Stamm Asser, 12.000 aus dem Stamm Naphtali, 12.000 aus dem Stamm Manasse, 12.000 aus dem Stamm Simeon, 12.000 aus dem Stamm Levi, 12.000 aus dem Stamm Issachar, 12.000 aus dem Stamm Sebulon, 12.000 aus dem Stamm Josef und 12.000 aus dem Stamm Benjamin. Das sind die Erstlinge, die 144.000. Das ist die Erstlingsfrucht. Ist es ganz Israel? Nein, es ist nicht ganz Israel. Es ist die Erstlingsfrucht. Es ist dieses Häubchen hier auf dem Stamm. Aber es ist nicht die gesamte Anzahl der Kinder Israel. Es, die gesamte Anzahl steht jetzt da weiter, ist eine unzählbare Schar. Aber diese Zahl ist zählbar, weil durch sie muss Gott das Werk auf Erden beenden. Sie sind die Erwählten. Sie sind die Übrigen. Weil, und sie sind nicht nur Übrige aus Israel in dem Sinne von diesen Stammen, sondern Paulus sagt, das sind wir, als er sagt, nicht nur aus Israel, sondern auch aus den Heiden. Aber es werden genau 12.000 sein. Aus jedem Stamm, das heißt aus jedem Charakter, die diese Stämme versinnbilden, werden es 12.000 sein. Und wenn ihre Zahl voll ist, dann kommt die Erlösung. Dann wird die Erde sein, voll von der Herrlichkeit des Herrn. Und sie werden die Verheißung erfüllen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Du wirst ein Segen sein für die ganze Erde. Hier und dann, wenn sie auftauchen, wenn sie das Licht der Welt sind, dann erfüllen sich in ihnen alles Streben Gottes, alles, was Gott vorhatte, mit seinem Volk zu tun, erfüllt sich mit den Auserwählten. Und sie werden die sein, die nie den Tod sehen, die durch den Zorn Gottes gehen, und sie werden Gott darstellen, und in alle Ewigkeit werden sie sein sein. So wie er gesagt hat, ich habe mir die Erstlings, die Erstgeborenen geheiligt in Ägypten, so sind das hier die Erstgeborenen. Sie sind die ersten Reifen. Es sind die Ersten, die alle zusammen eins geworden sind mit Christus. Sie und Christus haben im Charakter keinen Unterschied mehr, im Sinne dessen, dass sie alles aus Liebe tun. Sie sind unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz klar. Aber sie tun es aus Christus heraus. Und stellt euch vor, das ist eine immense Zahl. 144.000 Menschen, die Christus völlig versinnbilden, die den Sieg über die Sünde, die den Sieg über die Lieblosigkeit errungen haben. Was für ein Licht wird das sein? Was für eine Herrlichkeit? Was für eine Herrlichkeit wird das sein? Und ist es nicht, sollte es nicht an jeden berühren, zu sagen, ich will auch unter ihnen sein? Ja, wir wissen, es sind die Berufenen, es sind die Auserwählten. Und ich möchte dabei sein. Ich folge dem Ruf. Ob ich dabei bin, weiß ich nicht. Aber ich folge dem Ruf, als ich gewusst habe und als ich weiß, dass Jesus ganz bald kommt und in unseren Tagen kommen wird, dann folge ich diesem Ruf und will. Und Gottes Geist wird wissen, ob ich dafür ausgesucht worden bin, noch bevor ich geboren worden bin, damit ich einer unter ihnen bin. Aber ohne, dass ich durch den Glauben mit ihm zusammenarbeite, wird das nie gelingen. Die Gnade Gottes muss viel noch tun in meinem Herzen, bis ich so weit bin, dass Christus und seine Liebe völlig in mir ist. Aber es gibt nichts in meinem Leben, das ich mehr will als das. Es gibt nichts, was ich mehr anstrebe als Gottes Charakter, seine Liebe, seine Gerechtigkeit zu leben, dass sie aus mir herausströmt wie fließendes Wasser. Das Natürlichste ist, was es gibt. Das ist unser Ziel. Das sind die Auserwählten. Amen.